Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded, heute mit dem Marco von Pathway. Freut mich, dass du da bist. Hi.
Danke, dass ich da sein kann.
Marco, herzlich willkommen. Du reißt dich wahrscheinlich auch in die Top 3 der kürzesten Anreisen wahrscheinlich ein, ne?
Ich habe ja bis jetzt noch nicht bei allen Leuten die Location gezogen, aber ich bin hier mit dem Fahrrad entspannt hingefahren, 22 Minuten, dem Regen vorgekommen.
Ja, das ist die Wahrheit. Marco kommt auch aus Köln, freut mich auf jeden Fall sehr, oder beziehungsweise uns beide natürlich, dass du heute hier bist. Kennen uns, glaube ich, alle schon ein bisschen länger, verfolgt sich gegenseitig so ein bisschen, deswegen schön, dass es geklappt hat. Bevor wir vielleicht ein bisschen reingehen in deine Geschichte, die ja schon doch einige wirklich sehr interessante Stationen mit sich gebracht hat, stell dich vielleicht selber gerne einmal kurz vor, im Kurzdurchlauf, vielleicht, wenn die Schwiegermama fragt, wer bist du eigentlich, Marco?
Ja, das hat die wirklich früher mal gegoogelt, also bevor ich zu denen kam, da gibt es eine witzige Story zu, die wurde auch letztes Jahr bei der Hochzeit nochmal ausgepackt. Ursprünglich aus Düsseldorf, ja, jetzt in die verbotene Stadt gezogen, Köln, habe aber 18, 19 Jahre in Düsseldorf gewohnt, dort aufgewachsen, dann International Business studiert, bei Frankfurt, dann nach Australien gegangen, von dort aus remote für ein paar Unternehmer gearbeitet und dort eigentlich festgestellt, hey, das Unternehmertum klingt irgendwie sehr cool, die sind alle sehr freiheitsliebend, die haben alle Spaß und ehrlicherweise schienen die jetzt auch nicht alle viel smarter als wir in unserer Bubble damals und so bin ich dann irgendwie hinten raus bei Rocket Internet gelandet, durch diverse Praktika vorher praktisch, wo ich dann Intros bekommen habe und jetzt irgendwie hier.
Du bist jetzt sozusagen heute, dein Fokus bezieht sich auf Pathway Solutions.
Genau, seit 3 Jahren mittlerweile, habe ich praktisch ein Thema zu meiner Hauptprofession gemacht, was mich super aufgeregt hat oder immer noch aufregt. Also das Thema Buchhaltung finde ich jetzt nicht geil, ist nervig und raubt mir immer sehr viel Nerv und auch vielen anderen. Und ich hatte früher mal eine Steuerprüfung, als ich einen Shopify-Store hatte und daraus praktisch ein Problem gehabt. Mich super aufgeregt, kommen wir glaube ich auch später noch zu, auf die Gründerstory, wie das über Shopify praktisch zu Pathway kam. Und ja, jetzt beschäftigen wir uns damit, Händlern und digitalen Unternehmern zu helfen, die Buchhaltung zu automatisieren, weil, in Klammern, ich sie sehr nervig finde. Klammer zu, und ich glaube, viele andere auch.
Kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, ist immer ein nerviges Thema. Am Ende ist das hier ein E-Commerce-Podcast, wo viele Leute gerne am Anfang auch einen kleinen Einblick in Zahlen haben wollen. Ja. Deswegen kannst du noch irgendwas scheren, wo ihr mit Pathway vielleicht so hinsichtlich Team, Kunden und Umsatz ungefähr steht?
Ja, wir sind mittlerweile fast 20 FTEs, fully remote in Deutschland. Haben so fast 2000.
VPN ist in Deutschland oder wie war das eben?
Nee. Alle Mitarbeiter sitzen in Deutschland.
Na gut.
Falls jemand vom Finanzamt zuhört. Wir haben 2000 plus Shopify Stores connected, also sehr, sehr lastig auf Shopify. Haben dann irgendwann festgestellt, hey, wir stellen eigene Rechnungen über Stripe, das ist so ein Software-as-a-Service-Anbieter. Und das gleiche Problem, was es bei Shopify gibt, also dass es keine Zuordnung von den Rechnungen in DATEV gibt und aber auch zu den Zahlungsmethoden und den Fees. Das gibt es auch noch bei ganz vielen anderen Systemen und dann haben wir das auch noch gebaut, haben sprichlich auch einen großen Umsatzteil mittlerweile auch für Software-as-a-Service-Firmen, wo so Firmen wie Personio, Central oder auch GetKlar, die ja auch hier waren, Kunden bei uns sind, wo wir deren Umsatzseite auch automatisieren und weiß nicht, Umsatz gehen wir jetzt nicht so mit hausieren wie vielleicht andere, auch jetzt, wir denken nicht in ARR-Runrates oder MRR-Runrates, bei uns geht es wirklich darauf, können wir die Gehälter zahlen. Geschäftsführergehälter kann man mal zurückstellen, Mitarbeitergehälter auf keinen Fall und auch alle Dienstleister definitiv nicht und so sind wir halt gebootstrapped seit 3 Jahren und mittlerweile können wir uns auch Gehälter zahlen, sag ich mal, um das zur Einordnung zu sehen und dann kann man das ja selbst irgendwie hochrechnen, wenn man sich anguckt, wie ist so die Preisstruktur, was macht das bei 2000 Kunden?
Ich sag mal so 2000 Kunden und 20 Leute FTE, da kann man ja schon drüber nachdenken, so ungefähr, wo das dann liegen könnte.
Ja, genau.
Wie hat das bei dir alles vielleicht so ein bisschen angefangen? Weil man kann ja irgendwie schon nachhören, dass du eine sehr spannende Vita hast. Kann man dann irgendwie eigentlich sowas sagen, wie von wegen so, dass du schon mal irgendwie der, ja, schon erfolgreichste Waschmaschinenverkäufer im Himalaya warst?
Als Moritz mir das erzählt hat, dachte ich mir so, warte mal, spinnt der jetzt oder was ist los mit dem?
Die Story ist halt witzig, weil ich bin halt damals nach dem Studium nach Pakistan gegangen für Rocket Internet, weil ich habe damals an... super, super simpel. Ne? Ich hatte eine Intro bekommen zu Rocket Internet. Da haben dann 2 Leute nicht zurückgeschrieben. Dann habe ich einfach gedacht, ja gut, was ist denn die E-Mail-Kombination? Oliver.samwa, Olli, Hab dann alle möglichen Sachen at Rocket Internet ausprobiert und dann noch Alex Gutlicht damit reingenommen. Dann bei irgendwem von denen ist dann meine Bewerbung gelandet. Die haben es dann weitergeleitet. Und dann ging es halt praktisch darum, hey, wie kommst du bei Rocket rein und was willst du machen? Und meine Logik war relativ straight. Okay, ich gehe in das abgefuckteste Land mit dem höchsten Wachstumspotenzial, um dort am schnellsten irgendwie Erfolg zu haben. Erfolg hat für mich damals wirklich, war rein, wie viel Personalverantwortung habe ich mit irgendwie 21, 22 und was kann ich da reißen? Und dann bin ich halt in Pakistan gelandet und war damals der erste westliche Mitarbeiter da. Ich so 100 Mitarbeiter damals. War ein klassisches Rocket-Modell. Amazon wurde 1:1 kopiert plus um Fashion erweitert und sollte irgendwann verkauft werden. Und als ich da dann eineinhalb Jahre später weg war oder meine eigene Firma gegründet habe, waren wir irgendwie 450 Mitarbeiter, eins der schnellst wachsenden E-Commerce-Companies. Und ja, war auf jeden Fall sehr spannend. Und wie du es gesagt hast, ja, wir haben Waschmaschinen verkauft, wir haben aber auch TVs verkauft. Und wir haben halt, das ist das Absurde, 2015, wir haben Leuten übers E-Commerce Sachen verkauft, die gar kein Handy hatten und auch gar keine Kreditkarte hatten. Ja, also für uns ist das halt normal, dass wir irgendwie jetzt mit Klarna kaufen können, mit Apple Pay, PayPal oder whatever. Das gibt's halt einfach in den Ländern nicht, ne? Du hast da 85% der Zahlungsmethoden war Cash on Delivery. Heißt, wenn du jetzt für deinen Schwiegervater eine Waschmaschine gekauft hast, irgendwo im Himalaya, dann bist du halt mit einem Geldsack nach Hause gefahren zu ihm und hast halt auf dem Transporter halt eine Waschmaschine geliefert bekommen von uns. Und idealerweise haben wir dich oder deinen Schwiegervater dann auch angetroffen und mussten nicht mit dieser Waschmaschine dann wieder den Himalaya runterfahren. Ne? Also da war auch viel, was ist GMV versus NMV? Ne? Also was ist der Umsatz, der eigentlich im Shop realisiert ist, wo dann mal jemand geklickt hat, okay, ich will das Ding jetzt kaufen und was ist wirklich realisiert? Also das waren schon Weltunterschiede auf jeden Fall damals und ist auch, glaube ich, immer noch im Kosmos so, dass du wie Uber-like auf GMV bilanzieren willst und dann eigentlich NMV irgendwie da eher 10% rauskommt. Also für die, die nicht GMV, NMV kennen, ne? Also Gross Merchandise Value, wie viel habe ich an Bestellungen und NMV, wie viel ist wirklich reingegangen und bezahlt worden, beziehungsweise wirklich relevant.
Wie groß waren das damals? Also die Sambas und Rocket Internet, die haben ja irgendwie sozusagen in der ganzen Startup-E-Commerce-Welt, würde ich sagen, die schweben irgendwie immer irgendwie über allem. Ich würde sagen, es gibt schon viele Touchpoints und
auch ja. Hier allein im Podcast, wie viele Leute schon dann da irgendwie bei Rocket waren und Zando in Kapstadt mit aufgebaut haben oder so.
Mir hat mal einer von Rocket gesagt, mit dem habe ich noch im Studium gesprochen, er meinte, das erste ist so wie McKinsey und BCG irgendwie, wenn du halt reinkommst, wenn du überlebst, in Anführungsstrichen, und längere Zeit überleben als jetzt ein paar Monate, dann ist das so wie ein Badge. Ja. Und dann kannst du auch einfach alle Leute anhauen und das war so Retro-Perspektive auch wirklich so. Also jetzt, wenn ich was von irgendwem möchte, dann haue ich die halt einfach über LinkedIn an und die Chance ist relativ groß, dass da irgendwer mal bei Rocket war oder im Kosmos war. Und ein Unterschied ist zwischen wirklich in crazy Ländern gewesen sein oder im Berliner Office und irgendwie ein nice Sommerleben gehabt haben. Ne? Das sind schon, glaube ich, Unterschiede in der Work-Ethic auch gewesen. Ne? Also wir haben jedes Wochenende gearbeitet, ohne dass es jetzt gut ist. Ne? Also Retro-Perspektive, damals war das gut, dass wir das gemacht haben, jetzt feiere ich halt das Wochenende, ne? Und Work-Life-Balance ist halt auch schon wichtig, auch gerade bei unseren Mitarbeitern. Aber jetzt, für den Job-Einstieg war das super, ne? Dann halt auch mit dem Chef samstags im Büro zu sitzen und halt irgendwie eine Kampagne vorzubereiten. Oder damals bei mir, mein erstes Projekt war Black Friday. Ja, wir haben halt Black Friday nach Pakistan gebracht. Ja, Black heißt Tod in den Ländern. Und Freitag ist der heilige Tag, wo man als Muslime in die Moschee geht. Mhm. Und das hat, auf Commercial-Seite, wenn man 50 Länder betreut hat, bei Rocket Internet Sinn gemacht, aber jetzt nicht unbedingt in Pakistan. Wir haben das dann trotzdem gemacht und das Internet ist einfach ausgefallen in gewissen Teilen des Landes, ne? Also so krass war das damals da und das war dann für mich natürlich ein guter Karriereboost, weil ich dieses Projekt hatte und dadurch mir danach diverse Sachen bei dem Portfolio-Company Daras hieß das aussuchen konnte.
Wie können wir vielleicht ein bisschen drüber sprechen? Also du bist da ja sozusagen hingekommen, sag ich jetzt mal, als frisch gebackener junger Mann und irgendwie sozusagen, als du gegangen bist, warst du dann ja irgendwie Head of Marketing. Also du hast ja schon ziemlich viel in dem Case bewegt. Wie war es vielleicht so ein bisschen so die Bestandsaufnahme, als du ankamst und hast sozusagen das erste Mal irgendwie auf sowas wie Black Friday optimiert? Wie hat sich so gesehen vielleicht so ein bisschen so das Unternehmen sozusagen ab dem Zeitpunkt, wo du da warst, entwickelt? Was waren vielleicht irgendwie so, also keine Ahnung, auch alleine irgendwie so Marketing in Pakistan für eine Waschmaschine, also keine Ahnung. Also das ist einfach, also das, du erzählst das so nüchtern, aber das ist ja als Außenstehender, also erstens habe ich gar keine, also ich habe recht wenig, also Erdkunde ist nicht meine Stärke, das wissen wir alle, ne? Aber so, also auch so kulturell.
Ganz kurz, also Land, ja, das hat, ich habe früher auch Erdkunde LK gehabt, aber vorhin die Dörfer, wo eure Mitarbeiter in Deutschland sitzen, die habe ich auch noch nie gehört, ne? Von daher, das ist meins. Danke dir. Also vielleicht kurzer Exkurs für Erdkunde Grundkurs. Pakistan, ja, liegt bei Indien, war früher auch Indien, Pakistan war mal ein Land, hat mittlerweile 120 Millionen, 110 Millionen Einwohner. Ja? Geisteskrank, wie viele Leute da einfach wohnen. 200 Millionen, 200 Millionen. Und in der Zeit, wo ich da war, ist es auch Double Digit gewachsen, mit halt einer Population, die halt unter 30 ist, die super wächst, also praktisch da, wo du halt in Zukunft deine Spender hast. Und das ist halt das eine. Internet Penetration war damals irgendwie bei 30% 2015. Mittlerweile, ich glaube, über 60-65%. Ja, also da auch, wenn du das auf 200 Millionen Leute siehst, ne, das sind einfach Länder in Europa, die da einfach hinzukommen als potenzielle Konsumenten, die halt ein Handy haben.
Aber das heißt, so in Deutschland wäre der Vergleich dann irgendwie schon auch 2015 so bei 90% oder 95% gewesen an Internet-Penetration?
Ja, ja, klar. In Deutschland, ich glaube irgendwie um die 90 oder plus 90, ne? Aber natürlich Kaufkraft eine ganz andere. Ne? In Pakistan, wenn du dir allein die Währung anguckst, kommen wir gleich auch zu, aber als wir bei Buckland Team gestartet sind, wir haben halt mal unsere erste Supplier, mussten wir in Cash bezahlen. Ja, da sind wir halt mal mit Weekendern in Cash dahin gegangen, weil das so viel Geld ist. Ja, also ich glaube, ein Euro zu pakistanischen Rupies sind irgendwie 200 oder 300, ja, also da habe ich damals, als ich angefangen habe bei Rocket Internet, musste ich Schecks signieren, die waren irgendwie ein paar Millionen, ja, das klingt viel, weil das die Währung ist, aber das war effektiv, waren das irgendwie 3.000, 4.000 Euro, ne, also das waren jetzt keine Beträge, aber um auf deine Frage zurückzukommen, von wie hat das angefangen, also ehrlicherweise, mir wurde das Projekt gegeben, wurde gesagt, hier, wir machen überall Black Friday in allen Ländern, du machst das jetzt auch, effektiv, hier ist so ein PMO-Sheet, das ist ein Excel gewesen, so ein Template. Normalerweise stehen da so 300, 400 Tasks drin, die musst du abarbeiten, mit jedem Teams reden und gucken, wie du zurechtkommst. So, das war immer so. Kriegst eine Aufgabe hingeworfen, musst die umsetzen. Dann musste ich halt mit den Head-Offs sprechen, mit dem Local Country Manager sprechen, weil wir so als Externe praktisch immer ein bisschen rumgefloatet sind. Dann Team-Meetings, All-Hands veranstaltet, die gab es bis dato bei denen nicht und haben halt wirklich auf so ein Event hingearbeitet mit 4 Monate Vorlauf. Und das war halt super cool. Kundensupport, Warehouse und aber halt auch die highly educated people dort mit reinzunehmen und alle abzuholen. Und das war halt ein super geiles Projekt. Und ich habe mich halt gefühlt wie so der Co-CEO, obwohl ich halt effektiv mit 21 keine Ahnung gehabt, ja, war das erste Mal, also nicht das erste Mal von zu Hause weg, aber 3 Jahre schon im Ausland gewohnt, aber trotzdem das erste Mal ohne Family und Friends in einem neuen Land. Ja, es war auf persönlicher Ebene auf jeden Fall eine krasse Wachstumsstory und dann beruflich, dann war halt, weiß nicht, 2 Monate vor Black Friday, wurde dann der Head of Marketing gefeuert, weil der irgendwie dann nicht mehr gepasst hat von Country Level. Und dann war halt gesagt, ey Marco, hier, machst du ja Black Friday, läuft ja super, mach das doch auch nochmal eben mit. Keine Ahnung, ne?
Also es war jetzt nicht von Anfang an so geplant, dass
nein,
du wusstest in nee, 6 Monaten.
Nein, ich habe einfach eine Taskliste gehabt, ja, und musste gewisse Dinge machen. Das war wie, okay, für dieses super Event, wo wir, weiß nicht, das, ich glaube, 5000-fache an Umsatz machen wollten, wie an einem normalen Tag, das war der Plan. Wie läuft das mit Kundensupport? Ja, wir haben irgendwie 50 Leute im Kundensupport. Ne? Wie geht das mit IVRs, also mit, praktisch wenn Leute anrufen, dass die halt wirklich geroutet werden und sowas. Also solche Sachen wie auch Marketing war ein Teil dessen. Und dann ist halt Marketing bei mir auf den Tisch gekommen und dann war so, ja, TV-Kampagne geht in 2 Wochen live. Wir haben noch keinen, wir haben das gebucht für ein paar Millionen, aber wir haben jetzt, wir haben noch keinen Spot. Ja, gut, muss ja mal googeln, wie man da irgendwie einen TV-Spot macht. Ne? Also ich glaube, Best Practice von Rocket war eine andere, dass man das schon irgendwie intern shared, aber bei uns, wir waren da so ein bisschen floating als Entity, dass wir das da eher nicht mit anderen gemacht haben. Hat natürlich Leute, die da sich von ausgekannt haben, aber ich jetzt als Executor hatte da nicht viel Ahnung und musste mich dann da super schnell reindenken, weil das war das Thema, das wusste halt jeder. Entweder du performst oder du bist halt weg.
Ja.
Und ja, ich durfte da noch bleiben.
Auf was für ein Level konnt ihr das denn ungefähr skalieren? Also was war da so möglich?
Es waren so viele Nullen da hinten dran. Lass das 30, 40 Mio gewesen sein oder so ein Umsatz, was das war. Und da waren aber ein paar hundert Leute dann da. Ne? Mhm. Es wurde auch irgendwann 2016 an Alibaba verkauft. Also hat sich, glaube ich, auch für die ganze Clan, der da hinten dran hängt, gelohnt. Und Alibaba betreibt das jetzt mittlerweile weiter und automatisiert da sehr, sehr viel. Es waren auf jeden Fall, ich glaube, an Black Friday alone waren das ein paar hunderttausend Bestellungen, die da damals kamen. Und vorher waren wir eher auf einer ganz anderen Flughöhe. Also das war wirklich so der Game-Changer-Moment für Daraz, hieß die Marke, in Pakistan. Und wir hatten noch kleinen Markt Bangladesch. Also Bangladesch auch als Land, ja 100 Millionen plus Einwohner, war dann noch so ein Secondary-Market. Und Myanmar, der dabei war, die so mitgefloatet sind. Aber Pakistan war halt das große, große Thema. Und einfach mal so die Zahlen vor Augen zu führen, Karachi, ja, nicht die Hauptstadt, sondern die Stadt, wo wir auch gebased waren, 30 plus Mio Einwohner, ja, in einer Stadt. Also das allein, ja, wenn du da halt wie Marketing da mit einem gewissen Segment bist, dann machst du sehr viel richtig.
Ja.
Aber das waren natürlich auch andere Zeiten, ne? Also da war Burn Rate war völlig egal. Hauptsache, du kriegst halt Wachstum hin und GMV-Wachstum und NMV kannst du hinten raus herausfinden. Ja, okay. Ne? Also ganz andere. Da gab es auch dann Themen wie, du hast einen Kreditkartenprovider oder eine große Telco, die sagen, hey, können wir nicht über euch anbieten, dass Leute die Waschmaschine nicht mehr Cash zahlen, sondern sich währenddessen einen Bankaccount bei uns machen? Und dann kommt jemand von der Bank zu dem nach Hause und öffnet ein Bankkonto und dafür geben wir euch 25% von dem Geld. Und dann haben wir gesagt, ja klar, wir verkaufen gerne eine Waschmaschine für 500 Euro und du gibst uns 25% und wir können das an den Kunden weiterreichen. Ne? Das war dann auch nochmal ganz andere Hebel, die da
aber wie habt ihr das dann mit dem Bargeld beispielsweise gemacht? Also ihr könnt ja nicht dann irgendwie eine riesen Bank gehabt haben und
du hast einen Provider dafür, die wie jetzt ein Klarna, die dann da halt mit jemandem.
Da habt ihr jede Woche quasi einen LKW mit voll Schutz, Bargeld dahin gefahren oder
mit,
was?
Mit Personal Care, also Pakistan mittlerweile super entspannt. Damals war das noch so stigmabehaftet. Also wir hatten Fahrer bei uns immer, die uns zum Office gefahren haben und zum Teil halt auch dann Security Guards, die man aber ehrlicherweise nicht brauchte. Das war eher noch so Stigma, weil es halt, sehr negativ behaftet war jetzt, sag ich mal so 2011, 2012. Und gerade auch bei diesen Cash-and-Delivery-Themen, da ist dann halt, ehrlicherweise, muss ich dir vorstellen, es kommt dann jemand zu dir nach Hause, der eine Pumpgun in der Hand hat und ein anderer, der halt einen Geldsack in der Hand hat und die machen halt die Transaktion, ne? Das ist aber halt dann über den Dienstleister, ne?
Ja.
Haben wir auch überlegt, ob wir das selbst machen. Und Rocket hatte unter anderem zum Beispiel auch mal ein DHL-Äquivalent in Pakistan, Nigeria und sowas aufgebaut, haben dann aber festgestellt, oh, ist ja doch irgendwie ein bisschen komplizierter, da so eine Infrastruktur zu bauen, aber das war dann also Standard, deswegen rede ich auch so casual darüber, weil das ja. war halt so, ne? Du musstest halt, dass es verkauft und es war halt einfach ein Dienstleister, der ist dann halt dahin gefahren.
Hast du ein, zwei irgendwie so Erinnerungen, wo du sagst, ey, das war einfach so ein mega kranker Moment, irgendwie so mega lustig irgendwie zu der Zeit, irgendwie so da mit 21 oder 22 dann da irgendwie.
Das Krasseste war halt wirklich Black Friday, die Nacht, wir hatten dann halt von einer Bank zum Vorgegeben, ey, wir können, weiß ich nicht, paar hunderttausend Euro an Discounts rausgeben, wenn die Leute halt eine Bankkarte über die nehmen. Unser System ist aber halt um 0.03 Uhr zusammengebrochen, weil so viele Leute auf dieser Webseite waren, weil wir halt um 0.00 Uhr damals wirklich die ganzen Deals freigestellt haben. Und wir haben damit nicht nur die Pakistan-Server gecrashed, sondern komplett Rocket Internet, E-Commerce. Und wir waren halt, ich glaube, drei Stunden vor den anderen. Sprich, dann haben halt die anderen CTOs angerufen und gesagt, was zum Teufel macht ihr da? Weil wir waren halt auf dieser Map, wir waren irgendwie 1% Umsatz ja, von diesen E-Commerce, haben aber auf einmal die ganzen Server gecrashed, weil halt so viele Leute dann da drauf zugegriffen haben und dann mussten wir halt, obwohl die Server abgerauscht sind und Leute irgendwie Bestellungen accessen konnten, wir aber keinen Zugang zu Backend hatten, irgendwie gucken, wie kommen wir dahin, dass wir jetzt nicht zu viel Discounts rausgeben, weil diese Discounts, ein paar Millionen hoch, gehen ja raus, wenn die Kunden wollen eine Bestellung haben.
Ciao, also
das war auf jeden Fall, das war auf jeden Fall sehr wild. Und dann, glaube ich, irgendwie 2 Stunden geschlafen und dann am Nachmittag, das weiß ich auch noch, dann zum Warehouse gefahren habe, um sich das anzugucken. Hier waren einfach Staus vor unseren Warehouses, weil halt so viele, viel war im Lager, aber auch viel war klassisch Dropshipping bei halt Händlern und die haben das dann verschickt oder wir haben das abgeholt, ins Warehouse gebracht und dann verschickt. Und dann gab es auch so Sachen wie, weiß ich nicht, ein Truck ist gerade angehalten worden und von so einer Band überfallen worden und die wollte Schutzgeld haben dafür für, weiß ich nicht, 35 Fernseher und sowas. Das waren wirklich also Sachen, die ich glaube, danach konnten uns auch wenig schocken, weil das war so, ja, war halt so, okay, und wie lösen wir das Problem? Also, das waren natürlich auch noch andere Leute involviert, ne, die dann da halt auch gerade bei den Local-Themen halt super supported haben, ne, oder auch die Sachen geowned haben, ne, wenn dann auf einmal jetzt so ein Hersteller halt wirklich jetzt 100 TVs, 1000 Euro, das ist halt ultra viel Geld in Land,
ja.
dann verkauft er am Tag, dann hat er natürlich auch Payday gehabt und wenn du dem dann sagst, ey, irgendwie sind die nicht mehr da, haben wir auch Lösungen für gefunden.
Wenn aber das sind so drei Typen mit Maschinengewehren, die wollen die nicht mehr loslassen.
Ja, gut, so jetzt nicht, aber könnte schon in die Richtung gehen und auch gerade, ne, also ist ein Thema, was behaftet ist, auch viele Leute immer so, Pakistan, boah, krass, dass du da hingegangen bist. Klar, wenn man jetzt mal vom Auswärtigen Amt liest, sollte man da nicht hingehen. Aber wenn du vom Auswärtigen Amt Alexanderplatz Berlin eingibst, dann sollst du da auch nicht hingehen. Ja. Also deswegen da, wenn man diesen Sachen vertraut, dann nicht unbedingt. Von daher, ich bin immer Fan davon, ein eigenes Bild von der Materie machen. Und gerade jetzt wieder auf Pakistan, businessbezogen, super krasses Growth-Potenzial. Und das hat uns dann damals auch bewegt, zu sagen, hey, in diesem Land geht so viel vor. Viele Leute denken aber, das Land ist irgendwie mega scheiße und mega unsicher. Lass uns was verändern und lass uns ein Business aufbauen, was in dem Land auch was zurückbringt damals. Weil wir halt aus diesem Rocket Cosmos war super, wirklich Realtime MBA, aber hinten raus, wenn du dann da Phantom Shares oder Virtual Shares hast, das marginalisiert sich hinten raus nicht. Und da war halt so, hey, wenn wir eh schon wie Geschäftsführer und quasi selbstständig sind, dann können wir das auch auf eigene Tasche machen, weil war damals so die Zeit, wo es relativ einfach schien, im E-Commerce sinnvolle Sachen drehen zu können, weil ich das auch über mein Netzwerk in Deutschland dann wieder mitbekommen habe, wie da Freunde erfolgreich waren.
wie hat sich denn dann vielleicht so ein bisschen so dein Abschied dann wirklich angekündigt oder was war dann sozusagen der Beweggrund oder wie ging es dann so ein bisschen so in der Story des Marco Fehlers, nachdem man dann irgendwie, keine Ahnung, schon einiges gesehen hatte, dann irgendwie weiter?
Ehrlicherweise, ich war über Ostern zu Hause, um dann meinen Eltern zu sagen, hey, ich ziehe
Ostern, welches Jahr?
Ostern 2016 wieder zu Hause und habe dann war eigentlich bereit, meinen Eltern zu sagen, ja, ich ziehe jetzt nach Nordpakistan, nicht mehr im Süden, sondern im Norden und übernehme praktisch das Land dann auch als Country Manager und nicht nur als, sag ich mal, Marketing verantwortlicher. Und dann gab es aber ein paar politische, sag ich mal, Schwulitäten im Land, gerade auch im Norden. Und dann dachte ich mir so, ist schon risikoreich, ja. Was im Süden halt nicht vorkam, im Norden. Und dann habe ich halt nochmal ein bisschen überlegt, so ist das wirklich so sinnvoll? Und ich habe jetzt schon echt viel aufbauen dürfen. Ist es wirklich der Schritt, da im Angestelltenverhältnis zu sein, sag ich mal. Und dann kam das darüber, bin ich wieder zurückgeflogen, habe mit meinem damaligen Mitbewohner, der auch bei Rocket war, Georg, dann überlegt, ja, was können wir denn machen? Und es gibt doch so viele Themen, die wir hier im Land auch bewegen können, um halt wirklich dieses Land zu promoten. Und dann sind wir halt, ehrlicherweise haben wir uns diverse Business Cases angeguckt und haben dann irgendwann auch Retourenquoten halt von Rocket generell angeguckt und guckt, hey, welche Kategorien haben geringe Retourenquoten und wo können wir dann eine Brand draus bauen, D2C, die irgendwie mit uns, sag ich mal, spricht. Und da sind wir dann über Umwege praktisch dann auf Buckle & Seam rausgekommen und haben dann auch relativ schnell die ersten fair produzierten Ledertaschen als Prototypen gehabt und dann daraus eine Marke bauen wollen und dann auch gemacht.
Und die habt ihr dann aber nicht in Pakistan produzieren lassen? Oder
doch, das doch wir waren halt in Pakistan und haben gesagt, ja, was machen, also sowieso, was machen wir am Wochenende? Klar, es gab, entweder haben wir gearbeitet oder wir haben halt, waren am Strand oder haben halt super geiles Essen übrigens, ne? Also wer noch nie beim Pakistaner essen war, auf jeden Fall mal machen oder sonst ins Land fliegen. Und haben uns überlegt, was für Business Cases wir halt durchrechnen können am Wochenende oder halt auch machen können. Und dann sind wir halt auf Taschen gekommen, weil ich hatte so ein Remova-Hardcase und Georg hatte so eine übertrieben hässliche Ledertasche. Und haben dann gesagt, so, ey, irgendwie alle unsere Freunde haben auch irgendwie eine Lederaktentasche. Damals ist man noch ins Büro gegangen, ja. Und kann man nicht daraus was machen? Haben uns dann die Retourenquoten angeguckt und die waren echt super gering bei Accessories und bei Taschen. Und Freunde von mir hatten parallel eine Matratzenfirma gegründet und Erfolg, weil halt die Retourenquote auch so gering war. Und haben gesagt, ja, macht vielleicht Sinn. Haben uns dann die Lieferkette angeguckt und haben dann relativ schnell festgestellt, das wussten wir, Pakistan is not known for fair trade. Und haben dann mit Leuten geredet, waren in krass großen Fabriken und die haben alle gesagt, so, ey, fair trade? Warum? Also dann kann ich mir noch ein kleineres Haus nur kaufen. So. Und das war für uns halt okay. Vielleicht auch der jugendliche Leistung, wo wir gesagt haben, es kann doch nicht sein, dass die jetzt alle so reich sind, aber das so komisch machen und so falsch machen. Und dann haben wir entschlossen, halt eine eigene Fabrik aufzubauen, weil wir dachten, kann ja nicht so schwierig sein. Down the road figured out. Very, very difficult to open a factory. Das dann mit einem Partner gemacht vor Ort. Und dann wirklich hat Georg dann damals sich bei ganz vielen Fabriken hinterhergesetzt, wie müssen die Leute denn arbeiten, was ist Arbeitssicherung und dann sich mal angeguckt, wie wirklich Fairtrade zertifiziert wird. Und sorry, dann fliegt da einer in Business Class hin, der dann da irgendwie essen kann und dann guckt und dann Häkchen macht. Dann haben wir gesagt, ja gut, wir holen uns einfach kein Siegel, sondern wir machen das einfach selbst und wir machen das besser. Und auch was die Bezahlung angeht, haben wir dann da halt ein Modell gefunden, dass wir geile Qualität liefern, aber trotzdem die Leute 3-4x vom normal üblichen bezahlen und dann dadurch praktisch vor Ort einen Impact schaffen und dann aber halt auch ein Produkt verkaufen können weltweit, wo wir halt auch hinterstehen. Ne?
Du hast es gerade schon mal kurz angeteasert, also sozusagen das Geschäftsmodell von Buckle & Seam war sozusagen Shop in Deutschland, produziert in Pakistan und dann sozusagen aus Deutschland ganz normal über einen Shopify-Store einfach verkauft.
Genau, ganz normal. 2016, genau. Aber genau, wichtig war uns halt immer wieder dieses Fair und dass wir Pakistan immer promoten. Also, dass jede Person, die eine Tasche von uns kauft, weiß, dass sie aus Pakistan kommt und dann direkt die positive Konnotation hat, dass diese Tasche fair produziert worden ist. Und als wir halt auch, weil wir in Pakistan gelebt haben, haben wir halt auch anhand von unseren, sag ich mal, von unserem Umfeld, ob das jetzt Mates waren, ob das Fahrer waren oder Servicekraft, du hast halt echt oft Leute in dem Land, die halt sehr, sehr minder bezahlt sind oder als Servicekräfte irgendwo arbeiten, dass da praktisch die Rolle der Frau halt eine ganz andere ist und haben dann gesagt, hey, wir wollen nur noch mehr Impact haben aus einer fairen Produktion, wir wollen 3% der Umsätze spenden, um damit Mädchen in Pakistan in Schulbildung zu versetzen und zu helfen und haben dann auch mit dem Partner eine eigene Schule praktisch aufgemacht und das war uns halt super wichtig, dass dieser Journey halt klar ist und dann, ja, haben wir die Sachen Direct-to-Consumer verkauft, direkt mit dem Shopify-Store damals gestartet, ich glaube ehrlicherweise über irgendwie Google darauf gekommen, weil das war
sehr
in Deutschland noch gar nicht.
Zu der Zeit, ja.
Nee, wirklich gar nicht. Und waren dann auch drei, vier Monate auf Shopify, haben dann gestartet, von dort weltweit verkauft und dann festgestellt, boah, diese Gebühren sind mega hoch, irgendwie 2%. Wenn wir jetzt einen WooCommerce-Store bauen, dann sparen wir uns diese Gebühren und werden nur noch für Stripe abgerechnet mit 0,9 oder 1% und dachten, das wäre eine sehr, sehr smarte Idee und sind dann in so einer Hauruck-Aktion umgezogen und dann 3 Monate später wieder zurück, weil wir dann festgestellt haben, also fuck, ey, muss man das ja selbst hosten und dann kann der Checkout kaputt gehen und dann können Leute samstags nicht mehr einkaufen und sonntags waren die besten Tage. Genau, dann kurz Shopify, Exkurs zu WooCommerce und seitdem Shopify Ambassador und wir haben immer den Joke gehabt, Georg und ich, mein Mitgründer von Buckle & Seam, dass hätten wir die Bankfinanzierung von Buckle & Seam lieber mal in Shopify-Aktien investiert, dann hätten wir jetzt Yachten und wäre ich wahrscheinlich mit dem Helikopter, mit so einem E-Helikopter hier angekommen, aber jetzt bin ich mit dem Fahrrad gekommen.
Mit Helm, das ist ganz wichtig zu sagen.
Ja, ganz wichtig.
Nee, aber wie hat denn das so ein bisschen, also man kann ja auch einfach nachlesen, Buckle & Seam hat es ja auch recht weit geschafft, sage ich jetzt mal, so für die damalige Zeit auch irgendwie, Weekender war jetzt auch so ein Thema, oder würde ich sagen, mal die These in den Raum stellen, dass Weekender jetzt nicht so publik waren und nicht so bekannt waren, wie es jetzt vielleicht heute ist. Also heute ist der Weekender ja irgendwie gefühlt in jedem Männerkleiderschrank zu finden, aber ich würde mal sagen, 2016, du hast es eben gesagt, da kommt dann eher der Georg mit dieser einen Leder-Laptop-Tasche.
Also er behauptet immer noch, die ist hübsch, ne?
Ja,
also
ich wollte gerade sagen. Ich
habe ein Foto nachher davon gesehen.
Da hat ja jeder irgendwie so eine Erinnerung gerade irgendwie vom Vater oder vom Onkel, der auch so eine komische durchgelutschte Ledertasche hatte. Und dann diesen Schritt zu gehen, sozusagen hochwertigen Weekender auf den Markt zu bringen. Wie habt ihr das Thema vielleicht am Anfang auch so ein bisschen marketingweise angestoßen? Welche Channels habt ihr ausprobiert? Was hat vielleicht funktioniert und auf welche Sachen oder welche Größe konntet ihr das so ein bisschen skalieren?
Also ehrlicherweise haben wir gesagt, ey, das ist ein Problem. Ja, also wir haben dann ganz vielen Freunden gefragt und dann so, wie happy bist du? Und die so, nee, finde ich mega komisch und irgendwie hat die Tasche keine Story. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, dann, was ist der beste Mean Way? Das war damals Facebook-Ads, ja. Ich glaube, Instagram war da damals noch gar nicht abbildbar, sogar über den Ads-Manager, ja. Meta mittlerweile, ja, aber früher Facebook. Und haben dann einfach in Anführungsstrichen, geile Fotoshoots gemacht, wo halt dann ein Mann, ich glaube am Anfang sogar Georg und ich, und dann auch irgendwann Freunde, die eine hochqualitative Tasche hatten, die sie aber personalisieren konnten. Heißt praktisch, dass jeder dann sich auswählen konnte, will ich jetzt das gestreifte Innenfutter haben, das gepunktete, das Plain, will ich das Logo draußen haben oder nicht von der Marke und auch tendenziell kann ich das personalisieren lassen mit meinem Namen, mit Initialen oder was auch immer, um da halt wirklich der Tasche, die halt eine Patina entwickeln soll, auch über die Jahre und auch hat, dann halt wirklich deine eigenen Signature zu geben hinten raus, ne? Und das war halt über Static Ads, Video Ads und aber auch hinten raus, so 2017 war das wirklich diese Story, weil wir halt festgestellt haben, die Leute müssen halt wirklich verstehen, dass Pakistan bewusst nicht einfach nur ein Produktionsstandort ist, sondern halt für uns Teil der DNA ist, dass wir eine eigene Produktionsstätte aufbauen mit Leuten, die wir auslasten müssen, mit der Schule, mit dem Programm, das wir machen, sodass wir da wirklich eine ganzheitliche Story erzählt haben. Und dann halt auch wirklich, das war Taboola Outbrain, aus meiner Sicht immer noch highly underrated, auch heutzutage noch. Ein krasser Kanal, wo du einen super geringen CPC damals schon hattest, immer noch hast, aus meiner Sicht. Auch CPM sehr, sehr so gering. Genau, funktioniert. Ja. Also kannst dich nicht skalieren auf 300, 400k Adspend pro Monat, aber kannst du halt schon gut skalieren und auch gerade im Remarketing aus meiner Sicht machen. Und da haben wir dann festgestellt, okay, Conversion Objective konnte nicht Kauf sein, weil eine 300-Euro-Tasche war so der, ich glaube 280 war der Durchschnitt, Weekender war so bei 400 und die Arbeitstaschen so bei 190 bis 250. Das ist jetzt nicht ein Impulskauf. Und auch die Zielgruppe, die wir ansprechen, das waren irgendwie Leute, gerade im ersten Jobeinstieg bis irgendwie so Mitte 30, war so im Kopf, kann ich gleich auch noch was zu sagen, so Reality hinten raus, war vielleicht ein bisschen anders, aber das war so die Zielgruppe damals. Und ja, es ist verrückt. Also wenn du dir überlegst, dass die Leute kaufen dann ja nicht einfach so, ne? Also ich meine, auch jetzt, ja, irgendwie mit Anfang 30 würde ich mir jetzt eine Tasche für 300 Euro kaufen von der Marke, die ich nie gehört habe. Surely not, ne? Also, und das war dann auch damals, was wir unterschätzt hatten. Und dadurch haben wir dann halt auch gemerkt, wir müssen in diese Story investieren, auch in dann halt wirklich, dass wir Ads machen und die Leute auf eine Landingpage bringen, wo sie dann wirklich 90 Sekunden lang sich die Story durchlesen und nicht irgendwie ein Video gucken, weil das ist halt, sag ich mal, nicht die Zielgruppe gewesen, die jetzt einfach nur ein Video sich durchliest, sondern dann auch wirklich damit beschäftigt. Und dann hinten raus haben wir auch krass Surveys gemacht, hinten raus, also ist dir wirklich klar, dass du diese Tasche gekauft das Buckle & Seam, weil sie fair ist, weil sie dann x Monate Schulbildung spendet etc. pp. Und was ist dir wichtig? Also da haben wir wirklich sehr viel Research reingegeben.
Habt ihr zu der Zeit dann gar kein Influencer-Marketing gemacht? Weil
nee, Influencer-Marketing...
Das hat halt 2017 auch...
Nee, auch 2018, 2019 und so haben wir auch irgendwann mal getestet. Genau, aber so eine Tasche ist halt kein Impulskauf. Ne? Da kannst du da einen Code draufsetzen, aber da kaufst du ja trotzdem nicht mal eben jetzt die Tasche, weil das 15% hat. Was damals... Zum Beispiel einmal krass funktioniert, das war so eine Aktion, damals gab es noch Focus Deal Days, ja, das war, dann haben wir irgendwann mal an einem Tag irgendwie 300k oder so gemacht mit so einem Focus Deal, haben wir dann festgestellt, scheiße, bei dieser Zielgruppe Ü45 oder 50, da kommt es noch krasser an und die Kaufkraft ist halt viel höher. Ne? Also die Leute können sich das halt auch leisten, versus die jungen Leute halt nicht.
Ja.
Oder haben halt einen viel längeren Buying Journey. Also wenn wir den Surveys gesehen haben, manche Leute kannten uns 2 Jahre, bis sie sich das dann irgendwann mal zu Weihnachten gewünscht hatten oder so. Ich meine, das im Performance-Marketing, das brauche ich jetzt AB-Test-Gurus nicht erklären, dass es irgendwie nervig ist zu testen. Ne? Also deswegen, das war auf jeden Fall immer ein Pain. Deswegen haben wir auch immer damals Blended Marketing genommen. Und da musste ich natürlich, weil es unser eigenes nicht vorhandenes Geld war mit einer Bankfinanzierung, sehr tief, ist immer noch mein Glas.
Bitte mal jetzt schon, aber ne? Also stell's einfach mal weg.
Performance Marketing war ja unser eigenes nicht vorhandenes Geld aus einem Bankdarlehen, deswegen musste ich das verstehen und wollte es verstehen und musste es auch durchdringen und auch gucken, hey, wie kriegen wir eine Attribution irgendwie hinten raus hin oder blendet, dass es halt sinnhaftig ist, auch wenn wir mal irgendwie in Q4 ein paar 100k im Monat ausgeben, ne? Sodass ich dann weiß, okay, wir überleben hier, ne?
Bist du jetzt traurig, wenn ich dir sage, ich kenne die Marke seit 7 Jahren und habe immer noch keine Tasche?
Nee, mittlerweile ist die Marke nicht mehr in unseren Händen, von daher ist, sag ich mal, auch wenn ich war heute Morgen witzigerweise auch im Shop, weil ein Mitarbeiter ein Hemd anhatte, was mich sehr an Infutter erinnert hat.
Ja, okay.
Und ich glaube, es ist bei vielen Leuten so, wenn du irgendwann aus einer Marke raus bist und den Shop mit Herzblut aufgebaut hast und dann auch noch Nacht-Sessions gemacht hast, um halt eine geile User-Experience zu bauen, und dann ist es mittlerweile nicht mehr so. Dann
ist es halt so, ne?
Ja, dann ist genau, muss akzeptieren und dann ist das so. Aber die Schule und sowas, es lebt weiter, das ist mir das Wichtige und auch, dass wir da in Pakistan halt Leuten, das ist halt das Coole gewesen. 2016 Anfang haben uns Leute einen Vogel gezeigt, als wir gesagt haben, Fairtrade. Vor 3-4 Jahren war ich auch zum Urlaub nochmal da. Da haben halt einfach Leute uns eingeladen und gesagt, ey, geil, was ihr gemacht habt, dass ihr Pakistan promotet habt als Land. Und wir haben jetzt mittlerweile auch eine Fairline oder einen Teil der Factory, der fair sein kann für Supplier, die das halt wollen oder halt für Einkäufer. Und das ist halt super cool, ne, auch zu sehen, Retro-Perspektiv.
Ja. Klar. Wie sieht's denn, vielleicht so ein bisschen aus, Marvin hat das eben schon mal in den Raum gestellt, bevor wir dann vielleicht einfach einen Schritt weitergehen. Du hast gerade eben gesagt, Influencer-Marketing, das ist kein Impulskauf gewesen, habt ihr eher sozusagen Abstand von genommen. Lustigerweise habt ihr auch sowas wie Fernsehwerbung versucht und sozusagen auch gemacht. Ja. Da würde ich aber jetzt ja irgendwie als Außenstehender erstmal als erstes ähnlich unterstellen. Also ich weiß nicht, ob ihr da jetzt einen Blockbuster geschaltet habt, der eine Stunde 30 lang war oder so.
Ja, aber schon das war so ja auch Mio ausgegeben.
Ja, aber sozusagen die Zeit, sozusagen der Spot war dann vielleicht auch, weiß ich nicht, 25, 30 Sekunden oder so. Also sozusagen, wie seid ihr das rangegangen und wie siehst du das anders vielleicht zum Thema Influencer-Marketing?
Ja, also TV, der Spot war damals so Best Practice in 2018, 2019 war das irgendwie kurz vor Q4, war so 25 Sekunden, glaube ich. Und da haben wir einfach so ein bisschen Branding-mäßig gemacht und darauf gegangen, so, hey, wir haben coole Bilder gezeigt von Männern, die mit coolen Taschen rumgelaufen sind und dann hinten raus, glaube ich, sogar so einen witzigen Claim versucht mit so, du stehst auf Leder. Dann guck mal bei Vakanzin vorbei, um halt diese junge Zielgruppe halt zum Lachen zu bringen. Und ich glaube, was am besten funktioniert hat, war damals so ein NFL auf ProSieben Max. Das hat, glaube ich, den krassesten, hinten raus günstigsten CPC gehabt, weil da einfach wirklich tausende Nutzer kamen, weil das ja genau die Zielgruppe war, die das dann witzig fand, die jung war, die vielleicht das erste Mal Berufseinstieg war, die dann aber Retro-Perspektiv vielleicht nicht das Geld hatte und sich das dann zu Weihnachten gewünscht hat. Ne? Und da war dann halt immer, wir haben uns CPC angeguckt, was ist der CPC, der kommt und auch rauskommt und natürlich, was ist der Umsatz, aber das war halt irgendwie schon sehr delayed. Wir haben es dann extra vor die Weihnachtszeit gepackt, damit da halt die Wunschliste bei Leuten hoch ist, aber natürlich, also ROI hinten raus, katastrophal, also unter 1 leider.
Also hat sich nicht gelohnt.
Nee, hat sich nicht gelohnt. Also bei Nischen, ich glaube, das ist auch so Retro-Perspektiv, dass du musst auf Nischensender gehen und da musst du aber halt auch die Audience dafür haben und dadurch kam dann halt auch bei uns auch, dass dieses bei der 45-plus Audience wir sehr, sehr gut gezogen haben, auch hinten raus noch weiter bei Discovery-Ads und so, aber ich bin jetzt nicht Mitte 40 und hatte jetzt auch nicht die Ambition an Leute zu verkaufen, also super, dass dass sie solche Taschen haben, ne? Und auch immer noch, ich freue mich immer, wenn ich Leute mit Buckland-Seam-Taschen sehe, die vielleicht nicht idealer Kunden waren bei uns im Kopf, ne? Aber daher kam das dann hinten raus und das hat schon auf die Brand eingezahlt, aber
ja.
Performance-Marketing technisch leider nicht sinnvoll gewesen.
Wie ist denn das dann mit Buckland-Seam sozusagen für dich zu Ende gegangen und wie war dann die Story, um jetzt vielleicht den Turn zur aktuellen Position zu schaffen, hin zu Pathway?
Ja, das war 21 oder 2020, war ich Neujahr in Pakistan bei einem Kumpel, dem ehemaligen Country Manager von Daraz, dem Rocket Venture, mit denen eine Zeit da verbracht und dann irgendwie festgestellt, so, boah, jetzt nach 6 Jahren Ledertaschen, ich bin halt jemand, der sehr ungeduldig ist, auf 25 Hochzeiten gleichzeitig tanzt, will, viele Ideen hat und auch, wenn ich irgendwie in den Raum reinkomme bei Freunden, dann nehme ich immer deren Business Model auseinander und plante noch irgendwie 5 Ideen, wie sie noch irgendwie anders wachsen können. bin aber dann sehr happy, wenn ich das nicht selbst umsetzen muss. Ja, und es ist halt super schwierig, glaube ich, auch gewesen, damals im Team, vom Backenden Team mit mir zusammenzuarbeiten, weil ich halt sehr viele Ideen gebracht habe und dann aber bei der Umsetzung, das war mir dann schon wieder zu langweilig, ne, wenn diese Idee raus war. Also, glaube ich, klassisches Problem, was viele Leute in der Bubble teilen.
Hat er heute auch schon bei uns gemacht.
Also. Ja, genau. Mittlerweile habe ich einen guten Modus für mich gefunden, dass das Team nicht mehr so verunsichert. Aber das war bei uns auch, also hat bei uns zu Spannungen geführt, weil ich immer relativ schnell Sachen verändern wollte. Aber wenn du halt eine Produktionsstätte hast, wo du Leder einkaufst, was du 6 Monate vorher bezahlen musst, dann die Farbe bestimmen musst und die Sachen dann auch noch irgendwie auf sinnvollen Wege nach Deutschland schicken musst, dann sind halt 9 Monate weg, bis du halt Veränderungen machen kannst. Ja, und jetzt, ich habe gesagt, ich mache irgendwann eine Softwarefirma, weil wenn mich irgendwas stört, der Button rechts sein soll, dann ist der halt innerhalb von ein paar Stunden woanders. Wenn ich selbst mache, innerhalb von ein paar Minuten. Und das war halt was, wo ich halt für mich gesagt habe, ich will da irgendwann raus und habe dann das Gespräch gesucht und haben einen sinnvollen Plan damals gemacht, wie wir praktisch ein Face-Out machen von mir. Und ja, bin super happy, weil dann habe ich mir halt die Frage gestellt, hey, was mache ich? Und ich muss auf jeden Fall was machen, wofür ich brenne. Jetzt bin ich mal rausgekommen, dass ich Buchhaltung mache, wofür ich nicht brenne, ja, aber weil wir halt ein krasses Problem lösen, ja, und das ist halt aus meiner Sicht auch der spannende Punkt. Ich habe dann überlegt, an was will ich arbeiten, mit wem will ich daran arbeiten und wie will ich das halt digital umsetzen, und dann kam ich halt über Umwege vorher schon mal bei einer Steuerprüfung von Shopify. Also 2016 war Shopify in Deutschland noch nicht bekannt und auch gerade was Deutschsprachigkeit war gar nicht gegeben und auch die ganze Steuerthematik war nicht gegeben.
Du musst ja noch selber im Backend die Übersetzung und sowas schreiben.
Das sowieso, du musst die Steuersätze auch noch manuell eingeben und sowas. Ja. Da gab es auch nicht so viel, von daher, das war, glaube ich, auch eine Frage, die du vorher rumgeschickt hattest, ne? Wie kam es überhaupt zur Pathway-Gründung? War ehrlicherweise damals, wir hatten eine Steuerprüfung.
Du warst, glaube ich, ziemlich sauer.
Ja, genau, ich war ziemlich sauer und unter anderem halt auf Shopify, weil ich war damals der Posterman, ich war auf irgendwie die haben Billboards gemacht, da waren wir dann irgendwie drauf mit Marco Back, den Team skaliert mit Shopify. Ich war auf Konferenzen für Shopify und immer gesagt, oh, Shopify, super System. Und dann haben wir halt eine Steuerprüfung gehabt und der Prüfer hat damals zu Recht nachgefragt, hey, zu jeder Bestellung müssen wir irgendwie eine Rechnung haben, auch wenn ihr ins Ausland verkauft. Wir haben damals viel auch in andere EU-Länder verkauft. Damals gab es das OSS-Verfahren noch nicht. Und wenn ihr diese Zahlungen habt, ja, wie gleichen sich denn die Zahlungen mit den Rechnungen aus? Und ich habe immer gesagt, ja, macht der Steuerberater irgendwie, weil der hatte Zugang und hat uns immer eine Rechnung geschickt von ein paar tausend Euro. Und habe dann festgestellt, okay, diese Daten kommen gar nicht beim Steuerberater an. Ob das jetzt die Schuld vom Steuerberater ist oder vom Unternehmer, ne? Mittlerweile weiß ich es. Die Schuld des Unternehmers, also meine Schuld, aber ich dachte mir jetzt, hey, wie kann Shopify das denn nicht machen? Hab dann so eine E-Mail geschrieben an Shopify. Damals hat Hagen, den ihr vielleicht wahrscheinlich auch noch kennt, das Deutschlandgeschäft verantwortet. Und hab dann gesagt, ey Hagen, ne, ich bin mega Fan, ich gehe gerne auf euch auf Konferenzen und ihr habt ja jetzt auch schon ein paar tausend Nutzer in Deutschland. Sind wir die Einzigen, die dieses Problem haben? Und könnt ihr nicht mal dieses DATEV-Ding lösen? Weil DATEV ist irgendwie in Deutschland so der Monopolist für Steuerberatungssoftware und mein Steuerberater braucht dann Software. Könnt ihr das nicht machen? Da meint er, Marco, danke für dein Feedback. Wir valuen, dass du bei uns auf Konferenzen gehst, aber so ein Ding werden wir niemals machen, das muss irgendein Dienstleister machen. Hier in CC ist Ludwig, der kümmert sich gerade auch für einen anderen Kunden um dieses Thema. Und dann bin ich mit Ludwig zusammen, meinem jetzigen Mitgründer von Pathway Solutions, der damals praktisch das, was ich dann in Excel mir zusammengefuchtelt habe, wie ich dann irgendwie die Klarna-Exporte, Amazon Pay-Exporte in ein richtiges Format gebracht habe, die Gebühren abgezogen habe, das auf Buchhaltungskonten gebracht habe, das dann auch wirklich zu übersetzen für einen Steuerberater, dass der das werden kann, hat Ludwig damals gemacht. Und Ludwig war Techie und Wirtschaftsprüfer zugleich, also eine super weirde Kombination, super coole Kombination, oh, Retro-Perspektive, ne? Der hat Spaß daran, sich diesem Problem auseinanderzusetzen. Und ich habe dann damals gesagt, hey Ludwig, ich habe das Problem auch und ich kannte damals, du kanntest jeden in der Shopify-Community, auch hier Dustin, ne? Ich bin ein großer Fan von Sternglasuhren.
Shoutout, auch hier bei uns.
Ja, cool. Ich kannte halt viele Leute, haben wie gesagt, hey, wenn du das baust, ich besorge dir halt die ersten 100 Kunden. Und so kam es dann auch. Also ich habe dann immer zu allen Leuten, die ich eh kannte, weil wir uns damals über Shopify-Themen, wie man Themes customized, damals konnte man ja bei einer Produkt-Landing-Page unten, musstest du ja alles customize, musstest du hardcoden, ja. Haben uns ausgetauscht, wie das ging, haben die Codes geshared und so. Und habe dann Ludwig gesagt, hey, hier, mach die Lösung kostenlos für mich und ich bringe dir ganz viele Kunden. Und als ich dann irgendwann bei Backlinzim raus war, habe ich dann auch mit Ludwig gesprochen und gefragt, hey, wie läuft's? Und guckt dann, meinte der, hey Marco, also eigentlich kommen wir nicht voran, wir machen das hier für ein paar hundert Kunden, aber wir kommen eigentlich nicht über die Runden, ich bin immer so nah am Burnout. Und dann habe ich ja gesagt, hä, krass, also das hat doch jeder Shopify-Händler das Problem, dass du die Daten sinnvoll zum Steuerberater anliefern musst und halt auch die Payments ausziffern musst und dann halt praktisch ein Übersetzer bist zwischen E-Commerce-Unternehmer, der definitiv keine Lust hat auf die Buchhaltung, ne, wie ich es gesagt habe, und halt Steuerberater. Und war dann überrascht, dass sich da noch keine Lösung etabliert hat oder DATEV da nichts gebaut hat. Und dann haben wir innerhalb von einer Woche entschieden, weil wir uns halt schon sehr lange kannten, haben wir so ein sag ich mal, so eine Dating-Checkliste gemacht, so wie wollen wir zusammenarbeiten als Gründer, was sind unsere Values, haben da gesehen, das passt super zusammen und dann bin ich praktisch bei Pathway als Late Co-Founder eingestiegen und dann relativ schnell von ein paar hundert Shops auf mehrere tausend gewachsen, weil wir das Produkt enorm verbessert haben, verschlankt, wir haben uns fokussiert dann auf Shopify und nicht auf 17 Systeme und da dann halt ein bisschen Glück gehabt und vielleicht auch ein bisschen dann von der Expertise profitieren können oder dem Netzwerk, was ich dann da reingebracht habe. Ja.
Wie ist denn vielleicht so ein bisschen so die Funktionalität heute von Pathway? Also vielleicht kannst du sagen, wofür bringt es überhaupt irgendwas? Ja. Oder
also vielleicht, wofür bringt es erstmal vielleicht, warum braucht man es? Ja, also du musst halt in Deutschland, hast du so eine Buchhaltungspflicht, ja, Grundgesetz der ordnungsgemäßen Buchführung, dass du Bestellungen nicht verändern kannst, dass du eine Rechnung brauchst, wenn es ein B2B-Kunde ist, aber wenn das Finanzamt anfragt, brauchst du halt auch eine Rechnung. Es gibt diverse Tools bei Shopify, da kannst du einfach irgendeine Rechnung ausdrucken, aber die kannst du halt manipulieren, ist nicht erlaubt. Und dann musst du halt wirklich nachweisen, wie viel Geld, wenn du jetzt 37.000 Euro von PayPal bekommst, wie viel Geld ist an Gebühren weggegangen und manchmal behält PayPal ja Gelder ein und sowas. Das musst du halt alles in der Buchhaltung nachweisen. Und darum kümmern wir uns. Heißt, der Shopify-Händler mittlerweile installiert eine Shopify-App, kriegt dann eine Checkliste, wo er so ein Tutorial hat, welche APIs noch connected werden. Da detekten wir im Shop, hey, hast du Klarna, hast du Molly oder was auch immer, connecten die APIs und dann sagen wir, hey, hier, das ist die Checkliste, diese Konten brauchen wir von deiner Steuerberatung. Und leider ist es so, wir haben auch schon drüber geredet, die meisten Steuerberatungen springen jetzt nicht im Kreis beim Thema E-Commerce und haben auch nicht so viel Ahnung davon.
Kein Backflip?
Ja, so den Namen, weißt du, dann so, Achtung, schwierig. Und haben dann einfach sehr viel mit Iterationen entwickelt, weil wir halt auch schon wirklich jetzt tausende Onboardings durch haben, wie wir Steuerberatung oder Buchhaltern, dass die Fragen schnell aus den Rippen leiern können, ohne dass jetzt Riesenkosten auf die E-Commerce-Händler zukommen, weil idealerweise nimmt man unsere Solution, um halt dann Kosten zu sparen, weil sonst gibt es halt wirklich Steuerberatungen, die sagen, lieber Marvin, schick mir mal eine 1500 PDF-Rechnung, wir buchen die einzeln, pro Rechnung kostet das 1 Euro, also ist krass, und dann ist der Job noch nicht fully done, weil du halt das Ausziffern nicht hast. Und da setzen wir dann halt an, connecten das und kriegen dann die Konten der Steuerberatung, sorgen dafür, dass das plausibilisiert ist, also dass das wirklich funktioniert, ja, weil ich will, selbst als Unternehmer habe ich keinen Bock auf eine Software-Lizenz, die nicht funktioniert, und das ist halt auch der Anspruch, den ich ja halt auch ans Team bringe bei uns, das muss funktionieren beim Kunden, ansonsten zahlt er halt nichts oder kriegt das Geld halt wieder. Und damit haben wir dann relativ schnell, glaube ich, eine gute Kurve hinbekommen, um halt den Pain, den ich vorhin angesprochen habe, dann auch zu lösen für die Kunden. Also wir verkaufen jetzt nicht einfach ein Produkt, hey, du brauchst das, sondern du weißt schon, dass du es brauchst, wenn du halt ein Problem hast.
Aber gibt es dann nicht voll das Risiko für euch, dass Shopify doch irgendwann sagt, ey, wir machen das jetzt selber, oder Datev sagt, ey, die Anbindung kommt jetzt da noch, oder ist das einfach für die auch zu viel, weil die sagen, das können wir gar nicht mit 700 anderen Schnittstellen noch irgendwie connecten?
Also Datev weiß jetzt schon, was sie in 5 Jahren auf der Roadmap haben, ja, das ist eine Genossenschaft, ne? Also krass erfolgreiche Firma, ne? Wenn man sich mal die Zahlen anguckt, über 1 Milliarde Umsatz und ich glaube, den Umsatz verdoppelt in den letzten 6 Jahren, also performancemäßig krass, User Interface kann man jetzt drüber streiten, glaube ich. Die haben das jetzt nicht auf der Roadmap. E-Commerce ist halt ein Thema für die. Ich meine, wenn es eine Lösung gibt, warum sollten die dann jetzt Geld investieren? Ja, das ist ja super. Ja, wir machen ja kein Konkurrenzprodukt zu Datev, sondern unsere Daten werden dann in Datev eingespielt. Ja, also haben die jetzt nicht so viel Mehrwert dran, außer dass sie Kosten hätten. Und Shopify, ja, du brauchst einen Datev-Umsatzexport. Ja, das machen ja zum Beispiel auch andere ERP-Anbieter, ja, einen Umsatzexport. Aber dann hast du immer noch nicht diese Zahlungsanbieter. Mhm. Und es gibt ja nicht nur Shopify Payments. Also vielleicht, wenn du jetzt Shopify Payments hast, dann laufen da 40% deiner Transaktionen drüber, aber du hast dann halt immer noch mindestens PayPal und tendenziell, wenn du jetzt zum Beispiel in die Schweiz verkaufst, irgendwie über einen Stripe Twint angebunden oder Klarna angebunden, ne? Und das sind halt Themen, die hast du, und das wird Shopify niemals selbst machen, weil die dann an die Systeme müssen und wieder zu den Rechnungs- oder ERP-Tools.
Ja.
Und da haben die halt kein Interesse dran, von daher sehen wir jetzt nicht so den Pain, dass das kommt, und haben da jetzt auch nicht die Angst und sind natürlich auch mit dem Shopify-Team im Austausch. Und ich glaube, es gibt andere Themen auf der Shopify-Roadmap, außer jetzt deutsche Buchhaltung, wenn man sich das auch in Relevanz.
Das ist wahrscheinlich auch das geringste Problem für die oder das geringste Übel.
Ja, und so ein Zapier tut es halt auch nicht, weil Buchhaltung ist halt, jeder Kunde ist individuell aufgesetzt. Kann man darüber streiten, ob das überhaupt sinnvoll ist. Ja, in anderen Ländern läuft die Buchhaltung deutlich smoother, aber also das ist nicht einfach nur ein Drag and Drop, sondern du musst da ein bisschen Gehirnschmalz reinbringen und brauchst halt immer eine Beratungskompetenz. Wir berechnen keine Beratung, weil wir sind eine SaaS-Firma, weil ich habe auch keine Lust, irgendwie eine Beratung dafür abzurechnen, sondern wir wollen, dass das halt funktioniert. Und das kriegst du halt nicht ohne einen Human hin. Aktuell, ja. Weil du halt mit Leuten arbeitest, die bei einer Buchhaltung sind, die tendenziell 40 plus sind, die das bearbeiten und die wollen sich dann nicht selbst durchklicken, sondern die wollen jemanden haben, den die erreichen können, mit dem die sprechen können, der die gleiche Sprache spricht. Das bin nicht ich, ne? Also ich bin nicht die richtige Person, um mit den Buchhaltern zu sprechen.
Also im Prinzip ist dann aber Pathway für jeden Shopify-Kunden interessant, egal welche Größe.
Es gibt Kunden, die, weiß nicht, wenn du jetzt irgendwie 20, 30 Bestellungen machst und das hobbymäßig machst, dann nutzt du sowieso wie so ein LexOffice Helpdesk und sowas, ne? Ja. Dann machst du das selbst, dann kann man das auch selbst zuordnen auf jede Überweisung, aber hinten raus macht das keinen Sinn, das zu haben. Kannst du über Excel natürlich nachbauen, aber gerade bei einer Prüfung ist es jetzt auch nicht gut und die Daten ändern sich, also schon relevant für jeden, der Shopify
sinnvoll nutzt
oder es halt hauptberuflich macht, ne? Ja. Also da, gerade wenn irgendwie Controller reinkommen, das sind immer die ersten Kunden, also oft bei skalierenden Marken, die halt auch bei Shopify gut beworben werden, dann wird dann ein Controller eingestellt und die sagen dann direkt, hey, diese Daten werden nicht automatisch per API angeliefert, wir brauchen hier eine Lösung und dann kommen die meisten da schon im Shopify-Kosmos auf uns.
Ja.
Oder im Idealweise auf uns. Ne?
Aber gibt es denn da Konkurrenz? Oder?
Größte Konkurrenz ist Excel, das dann selbst machen. Oder idealer, also beste Lösung ist auch, hören wir auch öfters von großen Firmen, es gibt ja jetzt so mittlerweile einen riesen Push von Shopify Upmarket, ne? Ja, wir bauen das selbst. Das sind die besten Kunden, weil die kommen dann halt nach 7, 8 Monaten wieder und sagen, boah, war richtig kompliziert, wir haben jetzt hier 50.000 Euro versenkt und das funktioniert nicht. Das sind so die größten Konkurrenten. Und dann gibt es ERP-Systeme, die das verkaufen, wo das dann aber nicht funktioniert.
Okay.
Und da ist halt auch, wir reden mit viel mit den ERPs, wir sehen die nicht als Konkurrent, sondern ich möchte eher, dass wir praktisch unsere Daten dann auch da reinbringen und wir schließen auch zum Beispiel andere ERP-Systeme an. Also zum Beispiel beim Central kannst du die Rechnungsnummer bei uns per API matchen und dann schicken wir die Zahlungen auch dorthin. Also das geht auch, da verschließen wir uns nicht, weil wir eher denken, hey, Shopify ist halt eine Community und nicht ein Gegeneinander. Und da
ist ja auch einfach, glaube ich, ein gutes Werteversprechen für die Langfristigkeit von Pathway. Weißt du, wie ich meine, wenn man sozusagen den Approach auffährt?
Ja, es ist immer alles Long-Term, ne? Also ich glaube, wenn man jetzt nur auf AOI ist, den Fehler haben, glaube ich, alle gerade am Anfang mal gemacht, wenn man was gründet, dass man sehr, sehr Short-Term-oriented ist. Und das waren wir definitiv auch damals bei uns. Irgendwie, wenn man jetzt auf Packlenzim-Rabattaktionen oder sowas sieht, ja. Und es einfach super Long-Term angeht, genau wie auch Mitarbeitern, dann bin ich der festen Überzeugung, dass es halt hinten raus wieder fünfmal zurückkommt.
Ja, dann lass uns mal zu einer von zwei Fragen kommen, die wir jedem Podcast-Gast stellen. Und das ist die Frage, mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen?
Ich muss unterscheiden aus meiner Sicht. Ne? Also in der Shopify-Bubble gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele Leute. Das Coole ist da, kannst du alle bei LinkedIn anschreiben. Oder ich habe eine sehr, sehr gute Response-Rate da, ehrlicherweise auch in der Vergangenheit schon. Ich habe als Student halt schon Leute angehauen bei LinkedIn, als das noch relativ klein war. Und das hat immer funktioniert, auch ob das irgendwelche VPs von Shopify sind, die dann irgendwie in Kanada sitzen, und um ein Problem zu lösen. Damals, das hat auch wirklicherweise funktioniert. Von daher würde ich eher auf so eine politische Ebene gehen, weil ich halt denke, es kann nicht sein, wir wohnen hier in Deutschland und wenn du einen Perso abholen willst, dann musst du da irgendwo hingehen, Einwohnermeldeamt in Köln und sonst auch Bahn geht im Bach runter. Und ich habe schon öfters auch in der Bubble dann gesprochen, so eigentlich müsste man mal Politiker werden, um halt gucken, ob man Veränderungen bewirken kann. Und da halt mal mit jemandem zu sprechen, ob das jetzt ein Lindner ist, ich glaube, die kriegen ja auch nichts auf der Kette so gefühlt, um da halt wirklich mal den Pain zu verstehen und dann, glaube ich, auch mehr nachfühlen zu können, warum Deutschland so behind ist in Digitalisierung, und dann aber auch parallel mit mal jemandem zu sprechen, der halt, wir hatten vorhin eingangs gesprochen, aus den skandinavischen Ländern kommt oder aus den Niederlanden, wo halt einfach Digitalisierung
ganz anders
ist. Ja, also die reden gar nicht mehr über Themen, wo wir reden, ja. Also auch ehrlicherweise als Kunde, ich will nicht, dass es in 10 Jahren noch den Need für Pathway gibt. Also dann soll das halt per Klick direkt automatisch vom Shopsystem kommen, ne? Also so, du loggst dich einmal ein, wir connecten die APIs und dann ist die Buchhaltung automatisiert. Ne? Das muss der Standard werden bei Buchhaltung, aber da gibt es ja noch, das gleiche gibt es beim Versand, das gleiche gibt es womöglich auch beim AB-Testing, dass es halt einfach intuitiv in der Ad schon drin ist und man halt euren Service-Budget dahinter leitet und man mit einem Klick sagen kann, hey, okay, möchte ich jetzt einen Dienstleister dafür haben? Ja, dass es dann halt auch funktioniert. Das ist halt viel mehr Friction rausgenommen wird, und das aber auch im täglichen Leben, ne? Also bei uns, und da dann einfach mal mit Leuten reden, die es nicht hinkriegen in Deutschland, ohne jetzt auf Personen zu gehen, sondern ich glaube, das ist einfach ein kategorisches Thema, was wir jetzt in Deutschland haben, und dann halt in Ländern wie den skandinavischen Unternehmen, wo es dann einfach funktioniert oder funktionieren scheint.
Ne? Das faktisch so gesehen business-wise, aber auch privat ab, oder was?
Also mich regt das super auf, wenn ich jetzt irgendwie nach Hamburg fahre, mit meinem Mitgründer zum Lunch zu gehen, und dann brauche ich 11 Stunden nach Hamburg, weil irgendwie ich 3-mal aus dem ICE aussteigen muss, der eigentlich ein Sprinter sein sollte. Und oder halt ich irgendwelche Regularien befolgen muss, jetzt auf Business bezogen zum Beispiel. Es gibt so eine Kassenbuchverordnung, die die ist sinnvoll, ja, für Restaurants wurde die gemacht, damit da nicht mehr rumgemuschelt werden kann mit Cash, dass da so viel Cash rausgenommen werden muss. Aber du musst praktisch zertifiziert sein von der Bundesregierung für Nachrichtendienst und Informationstechnologie, damit du so ein Service-Provider bist. Ja? Theoretisch ist das einfach nur ein CSV-Export, der halt unveränderbar ist. Ne? Also das sind aber so Themen, die in Deutschland, wo wir es uns extra kompliziert machen, wo wir dann noch eine Zertifizierung brauchen, aufs Business bezogen, und das ist einfach sehr viel Steine unnötigerweise in den Weg gelegt. Das gleiche auch mit Buchhaltung und Steuerberatung. Wenn da neu gedacht werden kann, ne, dann wird es halt einfach einfacher und weniger Pain. Und ich glaube, je mehr Pain wir wegnehmen, also wenn wir alle mehr Stunden, entweder mehr Lebenszeit haben, sind wir produktiver und auch happier und können mehr für die Gesellschaft voranbringen. Ne? Und ob wir jetzt den Gesellschaft hier irgendwie nach oben treiben, wie das, glaube ich, jetzt von Stripe, ne, they wanna increase the, ich glaube, the GDP of the Internet, ist das Stripes Claim. Ja, super cool. Ja. Wenn wir mehr Zeit haben als Unternehmer, um ein Business zu arbeiten, dann zahlen wir mehr Steuern. Ja? Also ist ja super fürs Land, wenn die sinnvoll eingesetzt werden.
Finde ich auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Call, macht sehr, sehr viel Sinn, auch wenn das jetzt nicht eine klassische Person war, aber man kann es auf jeden Fall gut nachvollziehen.
Die da oben.
die da oben ist die Person.
Ist ja immer einfacher, als Außenstehender darüber zu reden. Aber deswegen, in der Shopify-Bubble, in der SaaS-Bubble, glaubt, ist jeder einfach so ein Connect-Away.
Ja.
Und Worst-Case-Vorname, Nachname, Vorname, @ die Firma, das klappt ja auch schon, wenn man genug harassed oder mal einen Brief schreibt. Also deswegen, wenn wir mit Leuten in Kontakt treten wollen, glaube ich, dann schaffen wir es.
Lustigerweise haben wir über ein Jahr auf eine Antwort von Marco gewartet. Wollte ich mal kurz sagen.
Ja. Fax habt ihr nicht geschickt, ne? Wir haben jetzt eine neue Faxnummer. Ja, manchmal schwierig. Aber dann habe ich es ja irgendwann auch selbst gecheckt, ne? Ich bin nach Köln gezogen, ne? Hab ich dann gesehen. Von daher. Ihr kommt in der Bubble, kommt ihr raus, und dieser Hintergrund, ja, der Gift, das giftige Grün. Und
Marco hat gesehen, Podcast hat mehr als 50 Folgen. Ja.
Jetzt komme ich auch dazu.
Spaß. Nee, aber lass gerne noch ein bisschen weiter über dich und dein Leben so ein bisschen sprechen, weil wir haben uns jetzt eben primär so ein bisschen so über die festen Stationen so ein bisschen unterhalten, sozusagen, die dich wahrscheinlich dann auch einfach beruflich so ein bisschen, ja, wahrscheinlich am meisten geprägt hat. Aber wenn man sich so ein bisschen so deine Vita anguckt, ist es ja schon so, dass du alleine irgendwie, glaube ich, nach Rocket irgendwie 10 verschiedene Stationen hattest, von drin sein, Advisory, irgendwie sozusagen sonst noch mit dabei gewesen. Wie hat sich das Thema vielleicht so ein bisschen bei dir entwickelt, dass du so einfach so... Du hast es eben schon gesagt, dass du irgendwie immer mal nach links und rechts guckst und irgendwie so ein bisschen springst. Wie hat sich das Thema für dich so ein bisschen entwickelt, dass du dich auch an verschiedenen Projekten dann irgendwie beteiligst?
Ich glaube, das hängt sogar zusammen mit dem Abschluss, den du gerade gesagt hast, der Frage vorher. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Ja, viele, gerade im Unternehmertum, sagen alle, hey, focus and get things done and focus on one thing. Und das sehe ich auch beim Business. Aber gerade zum Beispiel am Anfang, wir haben halt Buckland Sink gebootstrapped und hatten halt kein Geld. Da habe ich halt Beratungsprojekte gemacht für Companies, die gerade eine Series A geraced haben oder irgendwie so auf der Stage waren und kein CMO hatten, weil ich dann halt irgendwie Ahnung von Werbung hatte, ne? Weil ich mit meiner eigenen Kreditkarte Geld ausgegeben habe und gehofft habe, dass es innerhalb von 3 Wochen wieder da ist. Ne? Also deswegen, da haben wir definitiv eine Kompetenz entwickelt. Und dadurch kamen halt 4 Projekte in Berlin damals in der Bubble zustande. Ob das jetzt E-Commerce war, waren auch diverse, sag ich mal, Softwarefirmen drin, die Leads eingekauft haben und da halt riesen Budgets hatten, aber gar keine Marketingkompetenz hatten, und konnte dadurch halt gezwungenermaßen halt auch in andere Projekte reingucken. Und dann gab es halt immer mal so, hey, sollen wir nicht mal darüber reden? Und dann so ist zum Beispiel auch mal so eine Idee im Steuersegment entstanden, wo halt gesagt wird, hey, können wir nicht sowas wie, was bei Flightride super funktioniert, halt für Steuern machen? Weil kann doch nicht sein, dass Steuererklärung in Deutschland so schwierig ist, und in, wie gesagt, Skandinavien kriegst du halt eine E-Mail in Schweden, wo du sagst, hey, hier, lieber Marvin, kriegst jetzt hier 1200 Euro Steuern wieder, drücke diesen Button. Stimmen diese ganzen Daten? Also warum kann das nicht in Deutschland so schwierig sein? Wenn es die Regierung nicht hinkriegt, dann lass uns doch da ein Produkt bauen. Und dann war halt, ja, verproben wir es, bauen wir eine Landingpage, schalten da Ads drauf, was kostet der Cost per Lead und wie schwierig ist die Umsetzung dann hinten raus? Und da habe ich halt Spaß bei, und das ist ja auch ehrlicherweise nicht so schwer, das innerhalb von 1-2 Tagen aufzusetzen, und entweder das funktioniert oder das funktioniert nicht. Ich habe auch sehr viele Projekte irgendwie mit Freunden dann am Wochenende bei einem Kasten Bier überlegt, die dann halt nicht funktioniert haben. Und dann haben wir halt mal mehr, also ein kleines Ads-Budget da drauf gejagt und geguckt, ob das funktioniert oder halt, ob es nicht funktioniert, und dann die Kunden angerufen. Und das würde ich halt eher so als Hobby bezeichnen. Also ich war immer bei Bug & Team voll drin, habe aber halt dann anderen Leuten geholfen und ein paar Stunden dann committed auf andere Projekte. Und besser Pathway auch, ne? Ich bin completely bei Pathway drin, aber wie gesagt, wenn ich Ideen irgendwo sehen kann, dann ist das doch super. Und wenn dann irgendwer sagt, hey Markus, hat ein Value-Add, dass du jetzt auch noch dabei bist oder im Cap-Table drin bist, dann können wir drüber reden, aber ist jetzt für mich per se nicht immer zwingend, sondern ich gebe da einfach gerne Ideen rein und habe halt einfach Spaß an Veränderungen und mag halt nicht diesen Standstill, ob das jetzt wir als Land sind oder irgendwie auch in ein Business. Ne? Also wenn das Business nicht nach oben geht in Terms von Wachstum, dann ist da irgendwas, irgendwelche Möglichkeiten werden nicht ausgeschöpft aus meiner Sicht. Und ja, so ist das bei uns auch bei Pathway. Ne? Also wir wollen da immer wachsen und mittlerweile bin ich natürlich auch ein bisschen erwachsener geworden, dass da vielleicht auch irgendwie an der Bottomline unten was hängen bleiben muss und das nicht auf Vollgas nach vorne und hoffen, dass in 3 Wochen das Geld reinkommt vom Ads-Account, sondern dass da halt auch irgendwie ein bisschen Sicherheiten da sind. Dass es halt auch langfristig funktioniert, ne? Und auch noch in 3, 4, 5, 6, 7 Jahren funktioniert. Und noch eine Firma da ist, die halt dann sich mit den Gegebenheiten auseinandersetzen kann.
Willst du so ein bisschen Name-Dropping betreiben, bei welchen Projekten du mitgeholfen hast oder mit dabei warst? Also das fände ich zum Beispiel sehr, ja, sehr spannend. Also wir kennen
einen gemeinsam damals Expresssteuer, ne? Ja. Zum Beispiel, glaub, war auch gut in den Medien in den letzten Monaten, ne? Da habe ich praktisch am Anfang beim MVP viel mitgeholfen und dann auch einer meiner besten Freunde auch dort praktisch als Co-Founder mit reingebracht, weil ich gesagt habe, hey, das passt super, wenn du da auch noch dran bist. Da war ich dabei, damals Finiata in Berlin. Wir kaufen einen Flug, das war sowas ähnliches wie Flightride. Digitalkasten, das war so, du machst praktisch, kriegst einfach Post per Nachsendeauftrag in ein digitales Postfach und kriegst keine physische Post mehr. Das war damals eine Idee, hat super geil skaliert, also der Need war da, 15.000, 20.000 Kunden akquiriert, zahlende Kunden, leider hat das Produkt nicht hinten raus funktioniert, also da war dann ein anderes Team, was dazu praktisch Komplikationen geführt hat und wir haben dann halt zu viel eingekauft, was aber gar nicht abhandelbar war. Das war einfach Themen, das war super spannend dabei gewesen zu sein, da bin ich auch sehr froh, dass das nicht mein Geld war, was da in die Werbebudgets gewandert worden ist und dadurch habe ich natürlich sehr viele Sachen gesehen und kann diese Learnings jetzt auch bei Pathway anbinden. Also zum Beispiel jetzt bei uns, wir sind sehr gut gewachsen, aber wir haben kein Marketing-Team. Und ich bin auch Verfechter davon jetzt bei uns gerade, dass wir kein Marketing-Team aufbauen werden, weil sich die Sachen so schnell ändern, ich lieber mit den besten Experten dann zusammenarbeite oder Expertinnen, die auf ein Thema passen und habe dann die Erwartung, dass die sich halt auch selbst weiterbilden und dann in 3, 4, 6 Monaten, wenn das Thema dann relevanter ist, dann kann ich mich entscheiden, ob ich jetzt was in-house arbeite. Ja. Ads-Buying einzukaufen, sehe ich jetzt mit meiner Erfahrung jetzt nicht den Mehrwert drin, aber zum Beispiel jetzt auch was ihr macht, ne? Gerade eben ja auch gesagt, so A-B-Testing als SaaS-Firma, um zu gucken, dass du da eine höhere App-Install-Rate hast oder eine Demo buchen. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht, war bis jetzt noch nicht der Pain, aber ist wahrscheinlich für viele Leute der Pain und wenn das bei uns soweit ist, dann know who to cycle to, ne? Also.
Kommst du rüber geradelt. Ja, auf jeden Fall geiler Punkt. Eine Sache, die ich bei dir auch noch so spannend finde, du hast es das.
Ich habe vielleicht noch eine kurze Frage dazu. Du warst immer nur dein externer Berater und nie selber irgendwo investiert, oder?
Ich war zum Teil auch im Cap-Table. Okay. Aber das ist immer, also ich habe relativ schnell festgestellt, dass Ego-Game nicht so sinnvoll ist. Auch damals, witzigerweise, bei uns kam die Forbes 30 oder 30 Nominierung an dem Tag, als wir, glaube ich, 7 Leute rauswerfen mussten, weil wir kein Geld mehr hatten bei Buckle & Team damals. Ja, also das war so wirklich so parallel. Wirklich geweint, weil also wir mit den Leuten auch befreundet waren, Bootstrap waren und wir selbst auch gedacht, fuck, was passiert jetzt? Und dann kam so eine E-Mail, wo wir dann irgendwie awarded worden sind für den Impact, den wir in Pakistan machen, was super cool ist, aber gerade da auch das aus meiner Sicht oder auch da in der Erfahrung dann hat sehr oft einfach nur zu Problemen im Team geführt, wenn wir jetzt als Gründer irgendwie unsere Egos nach vorne gehangen haben. Und deswegen habe ich mich auch hinten raus immer bei diesen ganzen Ego-Themen versuche ich immer über Coaching dann reinzugehen und so ist es auch zum Beispiel, bin ich mega dankbar bei Pathway, wir haben beide als Gründer kein Ego und die bessere Idee gewinnt und das Team weiß das halt auch, also wenn jetzt jemand, der neu ist, eine Idee reinbringt, dann ist es mir egal, ob das meine Idee ist oder seine Idee ist und dann praise ich die Idee, die halt besser ist, ne, die dann im Endeffekt gewinnt.
Wie ist denn das Thema Cap-Table passt dazu eigentlich ganz gut, dass also auch im ersten Teil hast du es ein bisschen angeteasert, eine Matratzen-Company. Da gab es ja, glaube ich, mal eine kleine Opportunity, dass du vielleicht bei Air Matratzen mit einsteigst. Ja,
genau, das war
ja
damals.
Zwischen Moon gegangen sind, so ein bisschen.
Ja, super geil, ne? Also, ja, ich glaube, unsere Air Matratze kommt nachher. Wir haben jetzt auch ein Bett und Matratze bestellt.
Das darfst du André Jong, kann ich sagen, der kommt morgen.
Retourenquote? Nein, Spaß. War damals 2015, bevor ich nach Rocket gegangen bin, habe ich mit 2, 3 Freunden, wir waren so eine mittlerweile E-Commerce-Bubble, so heißt, glaube ich, die WhatsApp-Gruppe mittlerweile, aber früher waren wir einfach diejenigen, die sich mit Unternehmertum auseinandergesetzt haben, an der Uni, wo eigentlich die meisten irgendwie in Beratung oder Investmentbanking gegangen sind. Und da war dann halt einer, der Max und Niklas, die sind dann zu einer Firma Domando gegangen, die Mutterfirma von Emma Matratze, und die sollten für die damals so eine Matratzenfirma gründen. Dann haben wir auch gesagt, hey Marco, willst du nicht lieber hier hinkommen, anstatt nach Pakistan zu gehen? Matratze klingt jetzt nicht so cool und irgendwie Frankfurt klingt jetzt auch nicht so cool. Und bin dann nach Pakistan gegangen, war aber immer mit denen im Austausch, war auch ein paar Mal dann bei denen zu Besuch und habe denen so ein bisschen gezeigt, wie wir PMO, also das, was ich bei Rocket gemacht habe, dann halt auch für immer machen konnten. Und habe halt gesehen, dass das super durch die Decke gegangen ist. Super cool für die. Sorry, bin aber jetzt in keinster Weise irgendwie traurig, dass das nicht geklappt hat, weil Frankfurt wäre jetzt nicht so meine Stadt gewesen und das Leben ist trotzdem schön, ne? Also ich glaube auch da, klar, finanziell wäre das wahrscheinlich ein ganz anderes Game gewesen, aber...
Da wärst du ja nicht mehr, da würdest du jetzt wirklich vielleicht mit dem
E... Ja, macht das dein Leben happy, I'm not sure, ne? Können wir ein paar Jahre mal drüber reden, aber also...
Da ist jetzt aber keine Missed Opportunity, der du irgendwie so hinterher weinst.
Nein, super cool, ne? Also super viele Fehler gemacht und so retroperspektiv auch sehr, sehr, sehr dankbar für die Pains, durch die ich da gegangen bin. Und ob das jetzt ein MAS oder ob das jetzt bei dem Expresssteuer irgendwelche Themen war, wo man vielleicht mal Rente rausgehen könnte. Also, ja, ist so. Leben ist da trotzdem gut. Ich konnte heute Morgen mit dem Fahrrad hier hinfahren und jetzt regnet es mir nicht auf den Kopf, ne? Also, das ist alles.
Es geht wie wer Kölner sagt. Stimmt, das
ist sagt er und kommt aus Düsseldorf.
Ja. Ja. Schön gesagt. Was war denn, wenn du es vielleicht so abschließend dann einfach sagen zu dieser Arbeitsvita, so, was war die Station, wo du sagen würdest, ey, da hatte ich irgendwie am meisten Spaß, da das Leben oder das Arbeiten irgendwie am geilsten?
Ja, jetzt, ne? Wir haben vor 2 Wochen ein Team-Event gemacht, da haben wir so ein kleines Doppeldecker-Motorboot. Das klingt viel fancier als es ist, ja, so ein ganz kleiner Motor, wo du so eine Rutsche hinten hast und vorne drauf grillen kannst, ja, mit dem Team mit 20 Leuten. Super geil, ja, das halt zu machen. Natürlich den einen oder anderen Aperol oder Bier da mitzutrinken mit dem Team, halt Spaß zu haben und einfach den Tag genießen zu können. Super cool. Am Tag davor ein hitziges Team-Meeting gehabt, wo sich 2 Leute die Köpfe eingeschlagen haben, aber halt auf Faktenbasis geredet haben, wieso das jetzt scheiße war, was sie gegenseitig gemacht haben, aber halt nicht emotional geworden sind, sondern auf Faktenbasis geredet. Und danach war ein Team-Event. Ne? Also da dachte ich mega stolz, dass wir so weit sind. Und ich glaube, die prägendste Zeit war damals definitiv irgendwie Rocket Internet in Pakistan, in einem neuen Land alleine da loszulegen. Und dann verschwimmen auch sehr viele Sachen, die für mich jetzt normal erscheinen, wie dass es jetzt für dich überraschend war, dass man Waschmaschinen irgendwie in Maler verkaufen kann. Das sind so Sachen, ja, die sind halt so passiert. Aber auch da bin ich sehr halt schlecht. Normal. Ich arbeite noch sehr, sehr aktiv daran, auch mit Coaches, um halt irgendwie so Themen besser fühlen zu können und auch ein bisschen mehr zu zelebrieren, Erfolge. Das ist halt schwierig öfters, ne? Ja. Weil es halt einfach so alles normal ist. Ja, okay, ist halt jetzt passiert. Ist auch gut, ne? Also die Tiefe sind nicht so tief, wie sie dann irgendwie 2 Jahre später sich anfühlen. Wenn man sagt, so war's, oha.
Also. Ja, ich weiß noch, als wir unseren ersten Call hatten, da dachte ich mir so, hey, wie kann man mir jetzt so nüchtern erklären, dass man irgendwie sozusagen irgendwie in Pakistan Waschmaschinen verkauft? Da weißt du, das war irgendwie so der Opener nach 30 Sekunden im Gespräch, nicht so, war einfach irgendwie.
Nee, wir haben nicht nur Waschmaschinen, wir haben alles verkauft, ne? Aber ja. Klar.
Aber irgendwie einfach so ein lustiger Moment.
Ja, ich weiß nicht, hast du noch irgendeine offene Frage? Sonst würde ich sagen, lass uns das gerne abrunden mit der zweiten Frage, die wir im Podcast-Gast stellen. Und das ist die Frage, was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
Beste Ratschlag. Ich bin bei EO, Entrepreneurs Organization, so gefühlt so anonyme Alkoholiker für Unternehmer, würde ich das mittlerweile übersetzen. Und das hat so das Credo aus Amerika kommend, so gib keinen Ratschlag, sondern teile einfach nur Erfahrungen und die Leute machen halt das, also was sie halt daraus lesen wollen. Weil ich halt selbst. Also ich lebe dieses Motto auch mittlerweile und gebe halt wenig Empfehlungen, außer jetzt auf Business Case, der sagt, hey, das können wir machen, das können wir machen, das können wir machen. Aber da halt aber nicht.
Das sind ja eher so Ideenimpulse.
Ja, genau, das sind so Impulse, als jetzt sagen, du musst jetzt das machen oder du musst irgendwo wohin gehen. Sondern da wirklich einfach irgendwie zu machen und Vollgas nach vorne zu geben. Und da, also da auch, glaube ich, Credits zu meinen Eltern, die halt einfach immer gesagt haben, mach halt einfach. Ne? Und wenn ich als Kind, weiß ich nicht, diese Rutschdinger. So Feuerwehrleiter auf dem Spielplatz falsch rum runter gerutscht bin, dann bin ich ja mit dem Kopf nach unten geknallt. Also, das ist halt einfach machen, das kann es halt machen. Ich glaube, das war jetzt kein Ratschlag von denen, aber das war halt so das Motto, was da mitgeschwommen ist. Und das ist halt auch das, was bei IO gelebt wird, ne? Keine Ratschläge, sondern einfach nur die Erfahrungen teilen. Und jede Person hat halt irgendwas Spannendes in sich. Ob das jetzt jemand ist, der bei einer Müllabfuhr arbeitet oder jemand, der Shopify gegründet hat. Die Leute haben halt alle was Spannendes. Da gab es bestimmt irgendeine smarte Person, die das gesagt hat. Und das kam jetzt nicht von mir irgendwie, sondern das kam von irgendwem. Aber da wisst ihr jetzt nicht, bei wem. Und da bin ich einfach sehr dankbar, dass das halt drin ist, dass aus allen Personen immer irgendwas was Spannendes und auch wieder übertragbar aufs Business ist. Also ich kann ja ehrlicherweise auch von einer Erfahrung in einem Kioskladen was abhandeln, wie ich in meinem Business irgendwie was richtig machen will oder wie ich definitiv nicht meine Mitarbeiter behandeln will oder Sachen machen will, ne? Oder Kunden.
Mein Kioskbesitzer Furkan ist einer meiner treuesten Business-Talk-Buddies. Weiß ich,
da kann man sich immer Sachen mitnehmen, ne? Also.
Ja, safe. Den finde ich einen guten Approach. Das würde ich auch genauso stehen lassen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt was essen. Das haben wir uns reglich verdient. Vielen, vielen Dank, Marco, für deine Zeit. Geiles Gespräch. Hat auch einfach Bock gemacht, irgendwie mal so deine Geschichte irgendwo zu platzieren, weil ich glaube, da war viel drin. Vielleicht sehen wir uns irgendwo nochmal in Pakistan, wer weiß. You never know.
Also, beste Urlaubsdestination, also vielleicht hier kurz Callout Nummer 1, wenn ihr irgendwie nach Pakistan reisen wollt oder Tipps haben wollt, haut mich gerne bei LinkedIn an. Wenn ihr euch mit der Buchhaltung rumschlagt und das nervig ist, auch gerne, da haben wir schon vielen Leuten geholfen und haben da irgendwelche Linkartikel, die die Teams bereitet haben, wo wir dann helfen können. Also da.
Sehr cool.
Pakistan oder Buchhaltung, same.
Sucht euch das aus.
Same, but different.
Danke für deine Zeit, Marco, bis dann.
Danke euch.
Ciao.
Ciao.